Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext auf zwei Verse aus dem Kreuzigungsgeschehen, so wie es der Evangelist Johannes überliefert hat. Wir hören auf Johannes 19, die Verse 23 bis 24. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, Psalm 22, Vers 19, Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns für diesen Karfreitag diese beiden Verse. Wir wollen jetzt die Predigt hören über dieses Geschehen, was passiert ist, unmittelbar nachdem dich die Soldaten an das Kreuz genagelt haben. Und wir wollen dich bitten, dass du durch diese Predigt in unser Leben zu unserem Glauben sprichst, zu einem jeden Einzelnen, wie er jetzt hier ist, zu jedem Einzelnen, wie er jetzt zugeschaltet ist. Das wird nur dann geschehen, wenn du selber, Herr, dieser Predigt deinen Heiligen Geist schenkst. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor etwa 15 Jahren war ich eingeladen mit meiner damaligen Kirchengemeinde zu einer Einweihung nach Oradea, das ist in Rumänien, zur Einweihung eines Diakoniezentrums. Wir hatten dort in Oradea, obwohl das Rumänien ist, eine ungarische reformierte Partnergemeinde, die war sehr lebendig. Und mit einigen anderen Gemeinden hier in Deutschland, aber auch in Holland zusammen, hatten wir es geschafft, dass dort, wo damals noch wirklich materielle Not sehr stark war, wir ein Diakoniezentrum aufgebaut haben. Agnuli Dei hieß das, Lamm Gottes, ein riesengroßes, wunderbares Haus, in ungarischen Farben gestrichen halt. Die Gemeinde unten war zu Recht sehr stolz. Wir waren eingeladen an diesem Sonntag. Es gab erst einen wunderbaren Festgottesdienst und dann zog die ganze Gemeinde von der Kirche eben zu diesem wunderbaren Haus und jetzt sollte das eingeweiht werden, in Dienst gestellt werden und wir erwarteten den Bischof. Und der Bischof war sozusagen so der Hauptgast, der sollte dann auch die salbungsvollen Worte sprechen, aber der kam nicht. Jetzt standen wir da alle so betrüppelt und eigentlich hätte es losgehen sollen. Die Frauen der Gemeinde hatten ein tolles Mittagessen vorbereitet halt, der Bürgermeister der Stadt war da, waren Parlamentsabgeordnete da und es zog sich und zog sich und irgendwann entschieden dann die Verantwortlichen, wir müssen jetzt anfangen, auch wenn der Bischof nicht da ist halt, nicht? Alle wussten das, der kam jetzt nicht, aber man musste schon mal beginnen und der Superintendent des Kirchenkreises, der hielt dann eine Ansprache und während der Superintendent am Sprechen war, kam dieser Bischof mit Verspätung und der Erste, der das mitbekam, das war so ein 10-jähriger Junge, deutscher Junge, der eben auch zu Gast dort war. Und er sah, wie der große Wagen vorfuhr. Kein anderer hatte das gesehen. Und wie der Superintendent so am Sprechen ist, alle sind ganz ruhig, da schrie dieser Junge, da, da, der Bischof. Das brach richtig aus dem raus. Dem war das egal, dass er jetzt hier so ein bisschen die Ansprache des Superintendenten störte, sondern man erwartete etwas nicht und er hat ihn gesehen. Da! Und er wollte alle anderen darauf aufmerksam machen. Da, da, der Bischof. Warum erzähle ich Ihnen das? Das, was dieser Junge getan hat, das ist eine, man nennt das im Grammatikalischen eine Interjektion, also dieses Wort da, wenn man einfach dazwischen ruft, so ein kurzes Wort, nicht, um etwas aufmerksam zu machen, halt, um etwas besonders zu betonen, halt, nicht, das ist eine Interjektion. Und so geht es mir bei diesem Predigttext. Ich möchte jetzt auch so dazwischen rufen, dreimal, und möchte euch auf was hinweisen, was mir aufgefallen ist, und sagen, da, da, guckt nochmal ganz genau hin, halt, nicht. Und so habe ich dann diese Predigt auch überschrieben, drei Interjektionen, also drei Einwürfe zum Kreuzigungstext. Erstens, da, da ist der Mensch. Zweitens, da, da ist der Erlöser. Und drittens, da, da ist die Zuverlässigkeit. Weil man muss schon genau hingucken, um das zu finden, aber dem wollen wir jetzt nachgehen. Der erste Punkt, da, da ist der Mensch. Da, schau es dir an. Da wird gezeigt, wie der lebendige Gott ist, ja, aber da wird auch gezeigt, wie der Mensch ist. Und das wird deutlich anhand der Lossteine, die hier geworfen werden. Da sind diese vier Soldaten, und diese vier Soldaten, die haben einen Befehl gekriegt von ihrem Hauptmann. Dieser Befehl lautet an diesem Tag: Ihr richtet heute mal drei Menschen hin. Und dann sind die losgezogen, haben die erst diese Delinquenten gefoltert, zusammengeschlagen, gequält. Dann haben sie die Kreuze schleppen lassen durch Jerusalem. Und dann haben sie mit einigen Helfern die Kreuze dorthin gelegt. Und dann haben diese Legionäre diese drei Menschen angenagelt. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal brutal, aber so müssen wir uns das genau erstmal vorstellen, was da passiert. Die sind hingegangen mit ihren Hämmern, mit den Nägeln und haben die Nägel diesen Menschen durchs Fleisch getrieben. Zwei Verbrecher, aber eben auch den Sohn Gottes. Und dann haben sie die Kreuze aufgerichtet. Wir können uns vorstellen, dass das keine leise Veranstaltung war. Wir können uns vorstellen, wie die anderen beiden vielleicht geweht und geflimmert haben. Wir können uns vorstellen, wie auch der Herr Jesus da geschrien hat vor Schmerzen, wenn man da Nägel durch Füße und Hände geschlagen bekommt. Da waren die Angehörigen, nicht nur von Jesus, vermutlich auch von diesen Verbrechern, die in Tränen waren, die Eltern, die Freunde, vielleicht die Ehefrauen dieser Verbrecher. Da war großes Elend. Aber da sind diese vier Legionäre, die machen ihren Job. Und nicht nur, dass sie ihren Job machen, jetzt ist es auch so, als sie die entkleidet hatten, denn das ist auch ein Teil dieser perfiden Tötung halt, der Kreuzigung halt, nicht? Man wird nicht nur furchtbar gefoltert, man kriegt auch noch die Kleider ausgezogen halt, nicht? Dass man überall zur Schau gestellt wird. Jetzt liegen da die Kleider. Und diese Kleider stehen ihnen zu. Diesen vier Soldaten. Und die interessiert das ein Dreck, was da an menschliches Leid ist. Das interessiert die nicht, dass der Sohn Gottes da hängt. Dass da Menschen im Todeskampf sind. Und dass sie das gerade auch gemacht haben. Denen geht es nur um eins. Wie teilen wir denn die Klamotten auf? Der pure Materialismus, der spricht denen aus den Augen. Die Tränen der Angehörigen kümmern die überhaupt nicht halt, nicht? Denen geht es darum, wie teilen wir das auf? Und bei den normalen Kleidern sind sie sich sehr schnell einig halt, da machen sie vier Teile. Aber da ist eben auch dieses Gewand da. Und da sagen sie, da lasst uns ein Spielchen machen. Da heißt es hier, das Loswerfen. Wir waren letztes Jahr mit der Gemeinde in Kalkriese in diesem Museum im Teutoburger Wald. Und da sind ja Fundstücke dieser drei Legionen ausgestellt, die dort vernichtet worden sind von Varus in dieser Schlacht 9 nach Christus. Und da waren auch solche Lossteine, das waren Würfel. Nicht? Das war so im Soldatenalltag, nicht, wenn die abends zusammenkamen, dann spielten die eben. Und das machen die Legionäre hier, diese vier Soldaten. Die holen die Würfel raus und dann spielen die erstmal ein Spielchen. Und würfeln erstmal aus, wer das Gewand bekommt. Das ist die Szene. Nicht? Hier sterben drei Menschen und hier sind die vier Soldaten. Und ihnen ist es vollkommen egal, wie die schreien. Die spielen. Spielen und haben im Sinn, wer könnte denn jetzt dieses Gewand gewinnen? So ist der Mensch. So hart wie die Kieselsteine, aus denen diese Würfel sind, genauso hartherzig ist der Mensch. Dem geht es ums Materielle. Und dem Menschen ist es immer wieder so, dass er sich selbst der Nächste ist. Dass es ihnen nicht interessiert, was um ihn herum passiert, sondern Hauptsache, ihm geht es gut. Die Soldaten zeigen hier paradigmatisch, warum das Kreuz Jesu Christi notwendig gewesen ist. Weil der Mensch sündig ist, weil er durch und durch verkommen ist, weil er nur an sich denkt. Weil er in seiner Ich-Zentriertheit lebt. Weil er gebunden ist in Schuld gegenüber seinen Mitmenschen und das Recht gegenüber Gott. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das übertreiben Sie aber, Pastor Latz, halt nicht. Das waren ja auch Berufskiller, diese vier Soldaten halt nicht. So bin ich nicht. Ja, diese Berufskiller, nicht? Die waren gleichgültig, die waren hartherzig, die waren selbstverliebt, die waren materialistisch halt. Aber ich doch nicht. Das ist doch wieder nur so eine Auslegung von so einem pietistischen Frommen, der das auf alle bezieht. Also, wenn ihr mir nicht glaubt, bitte, dann empfehle ich euch ein sehr, sehr gutes Buch. Geschrieben von Harald Welzer, kein Christ, ein Soziologe. Der hat ein Buch geschrieben, 2007, das ich mit großem Gewinn gelesen habe. Das heißt Täter. Im Untertitel heißt es, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Der hat dann Untersuchungen angestellt zum Nationalsozialismus, wie da die Menschen, die Verantwortlichen in den KZs, ganz normale Familienväter waren, ganz hervorragende Nachbarn. Das waren Leute, da wird sich jeder freuen, wenn die neben einem wohnen. Aber wenn die ihre schwarze Uniform mit den SS-Runen anzogen, dann wurden die zu Tieren. Das hat ihnen Dreck interessiert, wenn die Juden da verreckt sind. Die haben das als Arbeit verstanden. Und die haben ohne Probleme Leute abschlachten können. Und sie haben sich dann mittags hingesetzt, haben ein bisschen Karten gespielt mit den anderen Kameraden halt nicht und haben gegessen und getrunken und gelacht. So ist der Mensch. Und das macht dieser Harald Welzer deutlich. Dass das jedem passieren kann, der zeigt das dann auch aus Beispielen aus Vietnam und aus Jugoslawien. Also das ist kein originär deutsches Problem oder originär der römischen Armee gewesen. Sondern da kann jeder Mensch zu werden. Das ist im Menschen drin. So kaputt und so böse ist der Mensch. Und das stimmt nicht nur deshalb, weil es eben ein Soziologe in einer wunderbaren Arbeit in diesem tollen Buch nachgewiesen hat. Nein, es stimmt vor allen Dingen, weil es im Buch der Bücher, weil es in der Bibel immer wieder gesagt wird. Der Mensch ist Sünder. Und wenn er es nicht glaubt, bitte, dann guckt nur auf die Nachrichten der letzten Woche. Nicht? Da müssen wir nur gucken nach Belgien. Das sind auch Leute gewesen, als die 14, 15 waren, wo die nicht immer nur Mist gebaut haben, diese Attentäter, die auch nett zu ihren Eltern und Großeltern waren. Guckt auf die gesamte Geschichte, guckt auf den Nationalsozialismus, auf den Stalinismus, guckt auf den Kommunismus halt, nicht? Sprecht mit Psychologen, sprecht mit Seelsorgern, der wird das sehen halt, nicht? Der Mensch ist durch und durch böse und guckt in euch selber hinein. Auch wenn ihr vielleicht noch niemanden gekreuzigt habt. Aber guckt mal hinein, was bei euch los ist, was bei euch möglich ist, was bei euch alles so an Trieben und Gefühlen, an Hass, an Neid und Eifersucht ist. Und dann wisst ihr, dass wir gar nicht so anders sind wie diese vier Legionäre, die dort gewesen sind und die Jesus gekreuzigt haben und unter seinem Kreuz gespielt haben. So ist der Mensch. Ich erinnere mich deutlich an eine Karfreitagspredigt, wo der Pastor erzählt hatte, der Zwillinge hatte, von seinen Zwillingen, die noch nicht mal ein Jahr alt waren, wo er auch darüber gesprochen hat, genau über diesen Punkt, wie böse die Menschen sind. Und er hat über seine beiden Zwillinge, über seine Zwillinge gesprochen, die er so lieb hat, seine eigenen Kinder, hat gesagt, selbst meine kleinen Töchter sind böse. Sprach davon, wie diese nicht mal 12 Monate alten Kinder, wo die eine Tochter, als sie zuerst von der Mutter gestillt wurde, von der anderen Tochter ganz furchtbar geschlagen wurde halt. Nicht? Obwohl die nicht mehr ihren Namen kennen halt. Nicht? So sind auch schon kleine Kinder, so ist es im Menschen drin halt, nicht? Wenn ich irgendwie nicht zu meinem Recht komme, nicht, da flippe ich aber aus halt, nicht? Und das ist nicht nur bei einem 8 Monaten alten Kind unter Umständen so, nicht? Auch bei einem 18-Jährigen und bei einem 80-Jährigen halt, nicht? Das ist unsere Grundschuld, weil wir Sünder sind halt, nicht? Und das macht uns das deutlich. Und da dürfen wir nochmal ganz genau hingucken halt, nicht? Nicht nur diese 4 Soldaten sind so verdorben und so kaputt und so böse. Nein, dass sie stehen stellvertretend für die gesamte Menschheit. Und deshalb musste Jesus Christus ans Kreuz gehen. Und wehe dem, der meint, ja, ich nicht, ne, ich brauche dieses Kreuzesgeschehen nicht, weil ich in Ordnung bin, nicht? Ich möchte nochmal deutlich von der Bibel sagen, wir sind allesamt Sünder, wir ermangeln alle der Gnade Gottes, die wir vor Gott haben sollten. Allesamt Sünder. Und das zeigen uns diese 4 Soldaten, da ist der Mensch und da bist du. So ist der Mensch. Das ist das Erste, da ist der Mensch. Ein Zweites, da ist der Erlöser. Das möchte ich Ihnen zeigen anhand des Gewandes. Und da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer graben. Hier muss ich Ihnen jetzt ein bisschen was theologisch zumuten. Dieses Gewand ist etwas ganz Wichtiges in der Bibel. Das haben wir eben schon gehört, als der Feind die Lesung gemacht hat, sowohl im Julgos-Evangelium wie auch hier, wird deutlich nochmal ganz klar der Bezug darauf getan. Dieses Gewand war aus einem Stück. Es wird ausführlich erzählt, dass darum gespielt wird. Da komme ich gleich noch im dritten Punkt zu, dass das auch in der Schrift vorhergesagt wird. Das ist ja das ganz Wichtige. Und das ist nicht deshalb wichtig, weil man da irgendwie für die Frauen oder für irgendwelche Schneider, für ein Lagerfeld, ein Dior oder ein Versace irgendwelche Anweisungen geben möchte, sondern es ist etwas ganz Wichtiges. Der Theologe, bei dem gehen sofort die Alarmglocken an, der schreit, aha, da ist es nicht. Das von oben nach unten gewebte Gewand, das durchgewebt ist. Da gibt es im Alten Testament 2 Kapitel, die sich damit beschäftigen, mit solch einem Gewand. Und zwar ist das Gewand des Hohepriesters. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 28 und 2. Mose 39. Da wird die Herstellung dieses Gewandes angeordnet. Und dieses Untergewand, was der Hohepriester tragen musste, musste aus einem Stück gewebt sein. Wenn der Hohepriester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste zu gehen hatte, in dieses Allerheiligste ging, dann musste er diese Kleider tragen. Obergewand und dieses aus einem Stück gewebte Untergewand. Und er ging einmal am großen Versöhnungstag, angegurtet mit einem Seil, weil die Angst hatten, wenn der da drin stirbt, einen Herzinfarkt kriegt oder einen Schlaganfall, wie kriegen wir den wieder raus? Weil ins Allerheiligste im Tempel durfte ja nur der Hohepriester gehen, niemand anderes. Da konnte er einmal im Jahr nur rein, nach einer ganz besonderen Reinigungsvorschrift, und dann musste er im Allerheiligsten Gott um Versöhnung bitten, um Erlösung für die Sünden des Volkes. Das war der zentrale Akt im Judentum, dieses Geschehen am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, wo der Hohepriester in den Tempel hineinging. Und wenn er da rausging, dann musste er die Kleider so ablegen, die er anhatte, auch dieses Untergewand, und musste sie im Tempel lassen. Das wird alles in der Bibel ausführlich beschrieben. Da fragt man sich, warum? Nun, wenn man weiß, was am Kreuz geschieht, dann versteht man das. Denn das sagt uns dieses Gewand. Hier ist der Erlöser. Und das rufe ich euch zu an diesem Gewand. Da ist der Erlöser. Damit ist die Funktion des alten Bundes dahinfällig gewesen. Hohepriester braucht es jetzt nicht mehr. Übrigens, auch wieder kein Zufall, nicht? Als Jesus, der Sohn Gottes, vor dem Hohepriester steht. Der Hohepriester, der ja Gott dienen soll, steht vor Gott, nicht? Da klagt der Hohepriester ihn an wegen Gotteslästerung und vor Wut zerreißt er seine Kleider. Das ist ein Geschehen im Passionsgeschehen. Und hier sehen wir, ist das Gewand. Und das ist ein deutlicher Hinweis darauf. Hier ist die Erlösung. Und wir wissen, dass dort, wo der Hohepriester Erlösung erwirkte, im Tempel, dass der Tempel eben in seiner Funktion eben auch mit dem Kreuz aufhört. Im Moment, wo Jesus stirbt, zerreißt der Tempel, der Vorhang, das Allerheiligste vom Heiligen trennt im Tempel, von oben nach unten. Da hört die Erlösung im alten Bund auf. Und eben nicht nur im Tempel, sondern auch für den Hohepriester. Und diese Stelle zeigt hier, hier ist der Hohepriester. Hier ist der Hohepriester, der dir Erlösung bringt. Hier ist der Erlöser. Darauf liegt übrigens Hebräer 7 bis 9, drei Kapitel, wiederum ganz, 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 ganz großen Wert darauf zu sagen, dass da die Schrift nochmal sagt, Jesus ist der wahre Hohepriester. Der Hohepriester im alten Bund hatte die Aufgabe, Erlösung zu erwirken. Das war ein ganz komplexes Geschehen. Aber dieses Geschehen, was auch im alten Bund galt, hört auf mit dem Kreuzigungstod Jesu Christi, und deshalb auch dieser Hinweis hier in diesem Gewand, hier ist die Erlösung. So wie die Funktion des Tempels aufgehört hatte mit der Kreuzigung und der Ort der Erlösung nicht mehr auf dem Tempelberg war, sondern auf dem Berg Golgatha, so hört eben auch hier die Funktion des Hohepriesters aus, der sein Gewand zerrissen hat, und hier sehen wir in diesem Gewand, hier ist der Erlöser. Aber wie gesagt, da muss man genauer hingucken. Jetzt wird er sagen, ja, das ist gut, das ist nett vielleicht mal zu wissen, diesen theologischen Hinweis. Aber dieses da ist der Erlöser auf Golgatha in Jesus Christus, das müssen wir heute immer wieder den Menschen auch sagen, weil sie überall anders Erlösung suchen. Leider auch in der Kirche. Zu diesem Gewand. Dieses Gewand ist dann ja vermeintlich gefunden worden von der Tochter von Konstantin, dieser Helena, und die hat das dann als Reliquie gebracht, und über, was weiß ich, 50 Ecken ist es irgendwann in Trier gelandet. Ja. Und im Trierer Dom wird heute immer wieder zu ganz besonderen Momenten der heilige Rock, eben dieses Untergewand, vermeintlich ausgestellt. Und es gibt gewisse Jahre, sogenannte dann eben Erlasserjahre, dann gibt es richtig eine Wallfahrt nach Trier, und wer dann dorthin kommt, der kriegt auf päpstlichen Erlass vollkommenen Sündenerlass. Also wenn du dann durch den Trierer Dom gehst und guckst dir das Gewand an, hast du vollkommenen Sündenerlass. So die Lehre der katholischen Kirche. Kann man sagen, böse, böse katholische Kirche. Aber auch in unserer evangelischen Kirche machen sie diesen Blödsinn mit. Ich bin gerade junger Pfarrer gewesen halt, nicht? Da war der ehemalige Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Peter Bayer. Der hat da mitgemacht, der hat sich einladen lassen, der hat sogar ein Lied geschrieben, also der Bischof der evangelischen Kirche, ein Lied geschrieben für diese Wallfahrt. Und als 2012 das letzte Mal diese, so nennt man das, Heilig-Rock-Wallfahrt gewesen ist, halt, hat der Präses Nikolaus Schneider gesagt, ja, dieser Heilige Rock, dieses Stückchen Stoff, was da in Trier liegt, halt nicht, bietet heute eine Chance, den einen Herrn der Kirche, Jesus Christus, als gemeinsame Mitte neu zu feiern. Aber dazu musst du dann nach Trier laufen. Soweit ist die evangelische Kirche verkommen. Übrigens, wenn ich jetzt schreiben die Leute wieder, oh, der Latzel war wieder so böse. Martin Luther, als das 1545 gewesen ist, da haben sie auch diese Trierer Wallfahrt gemacht, nicht? Hat Martin Luther, ich sage jetzt ganz deutlich, ich zitiere jetzt, hat über diese Wallfahrt nach Trier gesagt, eine neue Bescheißerei zu Trier. Nicht? Hier hat der Teufel einen großen Jahrmarkt aufgebaut. Und einen anderen Theologen, den ich sehr schätze, Calvin, hat dieses Ereignis 1545 genannt, halt nicht einen Götzendienst, der dort getan wird. Ich sage nochmal Zitate zweier großer Reformatoren halt nicht. Aber heute geht unsere evangelische Kirche hin und sagt, Erlösung kannst du auch anderswo haben. Mach die Wallfahrten mit, mach die Pilgergeschichten mit, kannst du da auch Erlösung haben. Ja, es wird von vielen kirchenleitenden Leuten die Erlösungskraft des Kreuzes und des Blutes Jesu Christi in Frage gestellt. Es wird von manchen Theologen gesagt, das sei ein Fehler gewesen, den Gott gemacht hat. Und da ist es ganz wichtig zu sagen, nee, das war kein Fehler, sondern da ist die Erlösung. Die Erlösung ist alleine am Kreuz von Golgatha, nirgendwo anders. Nirgendwo anders kriegen wir den Weg zum Vater. Nur dort kriegen wir die Erlösung durch den Erlöser Jesu Christi, durch unseren Hohepriester halt. Heute haben wir einen Lehrtext, 2. Korinther 5, da heißt es im Vers 19, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Nicht? Das Wort von der Versöhnung. Wir müssen weder nach Trier laufen, wir müssen auch nicht nach Jerusalem laufen. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen das Wort von der Versöhnung hören, die Bibel. Und für die uns jetzt zugeschaltet sind, ich halte die Bibel hoch und zeige es der Gemeinde halt nicht. Das ist der Ort, wo wir die Versöhnung bringen. Das ist wichtig. Und darauf möchte ich nochmal hinweisen. Nur hier ist die Erlösung unter dem Kreuz von Golgatha, das uns offenbart wird, eben in der Schrift und nicht in irgendeinem Wallfahrtslaufen oder irgendwelchen Meditationsübungen, sondern allein hier, da ist der Erlöser, Jesus Christus. Ein drittes und letztes. Da ist die Zuverlässigkeit. Auch das etwas, was ich Ihnen zurufen möchte, weil es mich so bewegt hat. So zuverlässig ist die Schrift. Wir Menschen, wir suchen ja immer etwas nach etwas Zuverlässigem. Also das, wenn ich im Ausland unterwegs bin, ich war jetzt letztes Jahr im Russland halt nicht, ich bin, glaube ich, von 10 Leuten angesprochen worden, als sie mitkriegten, ich bin Deutscher, eure Autos, nicht? Die sind so zuverlässig halt, nicht? Deshalb läuft das mit unseren Autos so gut, weil die eben halten, nicht? Die sind zuverlässig, deshalb läuft das eben mit unserem Autoexport. Geht uns ja auch so, nicht? Wenn wir ein Auto kaufen, nicht nur, dass wir wenig Sprit verbrauchen, das soll auch zuverlässig sein. Wir wollen kein Auto kaufen, was nach einem halben Jahr kaputt ist. Wenn wir ein Auto kaufen, das soll zuverlässig sein. Wenn wir einen Ehepartner suchen, nicht? Dann ist das schön und nett, wenn der oder die gut aussieht, halt nicht. Und wenn er sogar ein bisschen Geld hat, wunderbar. Aber das Allerwichtigste ist uns ja Zuverlässigkeit. Nicht? Ich sagen kann, auch wenn es mir schlecht geht in den schweren Zeiten, ist sie da. Zuverlässigkeit halt nicht. Zuverlässigkeit ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges für uns halt nicht. Ob wir nun Handwerker beschäftigen halt, da suchen wir auch einen Zuverlässigen halt. Ist manchmal nicht so wichtig, ob der Billigste ist. Der muss zuverlässig sein, der muss gute Arbeit machen halt. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, worauf gründe ich mein Leben? Also ist wichtig, wenn du ein neues Auto kaufst, dass du wirklich sagst, ich suche einen zuverlässigen VW oder Mercedes, da weiß der Kuckuck, was für eine Marke ist. Wichtig, wenn du eine Ehefrau, einen Ehemann suchst, halt such dir einen zuverlässigen, gar kein Thema halt nicht. Und auch beim Handwerker, bitte. Aber das Allerwichtigste ist doch, dass du weißt, wo ich mein Leben irgendwo drauf gründe, worauf ich stehe, dass das zuverlässigen Grund hat. Und da wissen wir, das sage ich ja immer wieder, das kann nicht die Gesundheit sein, das kann nicht ein anderer Mensch sein halt nicht, das kann nicht unser Intellekt sein und auch nicht mein Geld, was ich habe, das sind alles nur irdische Werte, die früher oder später kaputt und zu Ende sind. Nicht, die sind nicht zuverlässig, das sind alles unzuverlässige Dinge. Das Einzige, was zuverlässig ist, was bleiben wird in aller Ewigkeit, ist das Wort Gottes. Jetzt nehme ich wieder die Bibel in die Hand und zeige es der Gemeinde. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, so sagt Jesus Christus. Und das ist die Zuverlässigkeit und das zeigt sich hier auch in dieser Schrift, in dieser Schriftstelle. Hier wird nochmal die Zuverlässigkeit der Schrift dokumentiert. In den 24 Stunden vor der Kreuzigung Jesu Christi, die uns ja ausführlich berichtet sind, finden wir annähernd 30 Schriftzitate, die belegen die Zuverlässigkeit dessen, wie der alte Bund und im alten Bund schon vorausgesagt worden ist, dass das was passiert. Also hier ist ganz klar, da legt die Schrift viel Wert drauf zu sagen, halt, das ist genau im Psalm 22 gesagt worden. Schaut genau hin. Das ist nicht nur Pastor Lotzel, der sagt, da ist die Zuverlässigkeit. Da sagt Johannes, der Evangelist im Heiligen Geist, schau genau hin, nicht? Da ist dieser Schriftbeweis. Da steht es schon, sie haben das Los über mein Gewand geschmissen, nicht? Und das taten die Soldaten. Die Schrift sagt es, schon 700 Jahre zuvor, und dann geschieht es auch. Und das ist die Zuverlässigkeit der Schrift, da könnt ihr euch drauf verlassen. Auf das Ja einer Ehefrau bei der Ehe, da kann man sich drauf verlassen, aber das haben viele schon erlebt, dass das auch zum Teil nicht hält. Das Jahr eines Handwerkers, das hat auch keine Bedeutung manchmal. Und auch die Zuverlässigkeit eines deutschen Autoherstellers auch nicht. Aber das, was die Bibel zusagt, das ist zuverlässig und das hält, das steht. Und nicht nur hier die Geschichte eben mit den Lossteinen halt, nicht? Die ganze Passionsgeschichte ist voll davon, dass sie davon zeugt, dass die Schrift zuverlässig ist, dass das, was die Schrift verheißt, eintritt. Also, dass beispielsweise Jesus gekreuzigt wurde. Sacharja 12, was heißt, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Also bei der Kreuzigung kriegt man die Hände und die Füße durchbohrt. Das war eine Todesart, die war damals zu der Zeit, als Sacharja gelebt hat, überhaupt gar nicht bekannt im Judentum halt, nicht? Erst viel später, das ist die römische Tötungsart. Oder die Voraussagen darum, dass einer seiner engsten Freunde ihn verraten würde, der Judas nämlich halt, vorausgesagt im Psalm 41, Vers 10. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Oder dass eben Jesus durch eine Kreuzigung hingerichtet wurde. Nochmal Psalm 22, der Sterbepsalm. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das Durchbohren, Sacharja 12, durchbohren mit der Spitze des Speeres halt. Dann Psalm 34 halt, da wird gesagt, er bewahrte ihm all seine Gebeine, dass sie nicht zerbrochen wurden. Nicht, wenn man Psalm 34 so liest, da weiß man gar nicht, was ist gemeint. Wenn man aber versteht, dass damit die Kreuzigung gemeint ist, da weiß man, jawohl, die beiden Übeltäter, die bekommen ja die Beine gebrochen halt. Nicht, das war so, wenn die Kreuzigung zu lange dauerte halt nicht, dann brach man den Menschen die Beine, damit dann das Fett in die Blutbahn kam und da gab es eine Embolie, dann wurde der Todesprozess eben ganz, ganz schnell beschleunigt. Aber bei Jesus eben nicht, da legt die Bibel ganz viel Wert drauf. Auch, dass Jesus mit Verbrechern hingerichtet wurde, Jesaja 53, Vers 12. Er ist den Übeltätern gleichgerechnet worden, halt nicht? All diese Hinweise, oder dass man ihm dann Essig anbot, halt nicht? Psalm 69, Vers 22. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst, halt nicht? Also könnte ich jetzt weitermachen, Ihnen weitere 20 Stellen nur aus der Passionsgeschichte sagen, wie zuverlässig die Bibel ist. Wie zuverlässig die Bibel ist. Und bitte gründe dich auf die Bibel. So wie alles, was im Alten Bund für Jesus geweissagt wurde, dann in Jesus Christus wahr wurde, so sind auch alle Verheißungen, die darüber hinaus gelten, für heute, für uns wahr. Die Bibel ist zuverlässig und das macht uns dieses Kreuzigungsgeschehen auch nochmal deutlich. Deshalb sagt der Evangelist Johannes, da guck genau hin, das ist genau verheißen worden und das ist in Erfüllung gegangen. Und darauf sollst du dein Leben gründen. Das einzige Zuverlässige, was du hast, das Wort Gottes. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat. Eine Geschichte, die passiert ist, nicht letzten Samstag, sondern davor die Woche Samstag. Da habe ich angefangen, schon mal so ein bisschen mich zu beschäftigen mit Predigt und sowas, alles halt. Mal zu gucken, was wirst du denn Ostern predigen, was wirst du Karfreitag predigen. Und wie ich so bei der Predigtvorbereitung am Samstag bin, also quasi fast vor 14 Tagen, da ruft mich ein liebes Gemeindeglied aus dieser Gemeinde an. Ich sage nicht den Namen, aber ich habe sie gefragt, ob ich es sagen darf. Eine Frau, die viel tut in unserer Gemeinde halt, nicht? Und die sehr angefochten war. Und die beginnt direkt mich am Telefon richtig ins Gesenk zu stellen. Ich sage dir eins, Olli, sagt sie, ich schmeiße die ganzen Klamotten hin, weil ich von Gott bitterst enttäuscht bin. Und ich weiß, die hat auch schon eine längere Leidensgeschichte halt, nicht? Und dann hat sie alles so erzählt, was alles Mist läuft. Und das ist eine Sache, auf die sie sich sehr gefreut hat, gehofft hat, dass das passiert. Und hat sie darum gebetet, über ein Jahr lang, und dann ist das nicht eingetreten. Und dann sagt sie, jetzt kann ich nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Die war total verzweifelt. Und ich sitze da am Telefon, höre mir das so an und denke, was machst du denn jetzt? Das kann ich ja nicht mit meiner tollen Intelligenz oder mit meinen tollen Ratschlägen kommen. Das hilft ja nichts. Das ist ja nicht zuverlässig, die Erkenntnis, die Olaf Latzl hat. Das Einzige, was ich als Pastor zu geben habe, ist das Wort Gottes. Und an diesem Tag, an diesem Samstag, als ich mit der Frau telefoniert habe, war folgendes Wort Losungstext. Psalm 71, Vers 20 und 21. Gott, du holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du machst mich sehr groß und tröstest mich. Und wie sie fertig war mit all ihren Anwürfen, da blieb mir nichts anderes, als ihr das Wort zu sagen. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, wie Gott das machen wird, aber ich weiß, dass er es tut, denn heute hat er dir dieses Wort gegeben. Er holt dich aus den Tiefen raus. Das hat sie zwar in dem Moment nicht richtig ganz annehmen können, aber ich konnte es ihr so zusprechen, habe auch für sie gebetet. Das war das Telefonat am Samstag. Am Montag ruft mich diese Frau wieder an und sagt, vergiss alles, was gewesen ist, ich schmeiß nichts hin, ich mache weiter, wir haben einen großen Gott. Und hat Gott an dem Montag ihr eine wunderbare Wegführung gegeben, wo ein ganz neuer Weg aufgetan wurde, den sie gar nicht gesehen hatte, wo Gott wirklich ein Wunder getan hat, wo sie gesagt hat, ja, genau das, was vor 48 Stunden Losungstext war, das ist wahr geworden in meinem Leben. Und ich sitze zu diesem Zeitpunkt wieder an dieser Predigt und genau an diesem Punkt, da ist die Zuverlässigkeit. Und dann habe ich direkt zu ihr gesagt, hör mal, kann ich das so am Karfreitag sagen? Dann hat sie gesagt, ja, das kannst du ruhig sagen, erzähl genau die Geschichte so, ja, Gottes Wort ist zuverlässig und er enttäuscht nicht, wenn man sich darauf verlässt, auch wenn man es für den Moment nicht sieht, auch wenn man für den Moment denkt, jetzt bricht alles zusammen. Gottes Wort enttäuscht nicht, es ist zuverlässig. Und ganz gleich, was Gott dir verheißt, was er dir zusagt, vertrau darauf, nimm das an. Denn sein Wort ist zuverlässig, das macht diese Geschichte deutlich halt, nicht? Da ist eine Zuverlässigkeit, nicht? Menschen sind nicht zuverlässig halt, nicht? Aber Gottes Wort ist zuverlässig, deshalb gründe dich darauf. Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, das darf Grundlage deiner Hoffnung sein. Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, das darf Basis all deiner Arbeit, all deines Denkens sein. Die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes darf der Felsgrund sein, auf dem du dein Leben gründest. Denn dieses Wort Gottes sagt dir, selbst wenn du stirbst, wirst du nicht im Tod bleiben. Denn ich, der lebendige Gott, bin für dich gestorben, habe für dich die Erlösung erwirkt, auf dass du ewiges Leben hast. Und weil das so ist, da bleibt mir als Pastor wirklich nur noch eines, weil Gott das alles vollendet getan hat, euch wirklich anzuschreien, nein, ich will euch nicht anschreien, aber so wirklich anzurufen, bitte, liebe Gemeindeglieder, da ist die Zuverlässigkeit, da, hier, im Wort, ihr könnt sehen, im Kreuzigungsgeschehen, da ist es drin halt, nicht? Da wird es wieder gezeigt, wie zuverlässig es ist. Alles, was das Wort Gottes verheißt, das wird, und darauf dürft ihr vertrauen. Darauf dürft ihr vertrauen, im Leben und im Sterben. Jedes Wort der Bibel ist wahr und ist zuverlässig. Drei Interjektionen zum Kreuzigungstext. Erstens, da ist der Mensch. Zweitens, da ist der Erlöser. Und drittens, da ist die Zuverlässigkeit. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.